Herzlich willkommen zur nunmehr dritten Folge von GSK Banking to Go, Ihrem kompakten Update zur aktuellen Entwicklung im Bank- und Finanzrecht. Mein Name ist Timo Werner und heute sprechen wir ein Thema, das ist eigentlich nicht nur für die Finanzbranche wichtig, da spielt es vielleicht eine besondere Rolle, aber im Grunde eigentlich für die Industrie und Gesellschaft insgesamt. Heute wollte ich nämlich sprechen über das Thema Nachhaltigkeit oder wie man dann in der Finanzbranche sagt, ESG. Und dafür haben wir natürlich wieder zwei Top-Experten eingeladen. Und über die erste Expertin freue ich mich besonders. Das ist nämlich Sylvia Kiem, Head of Product und ESG Regulatory bei Ehret & Klein Investment Management GmbH, also die KVG der Ehret & Klein AG. Und ich freue mich deswegen besonders, dass Sylvia heute dabei ist, weil es sozusagen unser erster externer Gast. Die ersten zwei Folgen haben wir mit unseren eigenen GSK-Truppen bewerkstelligt. Und heute ist tatsächlich unsere erste Folge, wo wir uns immer getraut haben, einen externen Gast einzuladen. Das freut mich ganz besonders. Auf der anderen Seite haben wir noch den Dominik Stolz von GSK, der auch bei uns im Bereich Finanzaufsichtsrecht schon seit längerem berät, aber auch so mal seinen ganz klaren Fokus im Bereich ESG hat und Nachhaltigkeitsberatung und da genauso wie die Sylvia Kiem schon viele Produktauflagen mit begleitet hat. Und da freue ich mich heute besonders auf den Austausch von wirklich zwei Top-Experten. Sylvia, Dominik, wirklich schön, dass ihr heute dabei seid.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Danke, ganz meinerseits. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ja, und dann starten wir vielleicht mal, ich würde sagen, weiß gar nicht, ob es so provokant ist, aber mit einem Zitat von dir, lieber Dominik. ESG ist mehr als ein Rechtsgebiet, es ist eine Haltung. Nachhaltigkeit in der Beratung hat auch meinen Blick auf die Welt verändert, hast du mir vorher zugerufen. Das können wir vielleicht ganz gut als Einstieg nehmen. Mal an Sylvia auch gerichtet die Frage, woher kommt eigentlich diese Tendenz, wie Nachhaltigkeit auch in der Finanzbranche als wichtiges Thema zu sehen? Natürlich beschäftigt uns das irgendwie alles, Nachhaltigkeit, Klimawandel, aber du bist ja auch schon sehr, sehr lange in der Branche dabei, schon seit irgendwie über 25 Jahren machst du Immobilien und Immobilienfonds. Wie hast du da vielleicht so mal von der Pike aufgesprochen, da die Entwicklung wahrgenommen?
Also Nachhaltigkeit hat in der Branche natürlich schon, oder nicht nur in der Branche, sondern in der Wahrnehmung der Welt, immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Es wird aber in den letzten Jahren, finde ich, immer präsenter und immer wichtiger. Die zunehmende Häufung von Extremwetterereignissen, von Artensterben, von Umweltverschmutzung, von Ressourcenknappheit haben, glaube ich, das Bewusstsein immer weiter geschärft, dass der Lebensstil, den wir führen, irgendwo seine ökologischen Grenzen hat. Ja. Und auch der Rohstoffverbrauch der Industrienationen, und da gehört Europa nun leider ganz vorne mit dazu, führt ja auch zu wachsenden Umweltproblemen dann in den Industrie- und Schwellenländern. Und deswegen sind wir gerade in so einem wahnsinnigen Wertewandel drin, weil auch die junge Generation hier im Rahmen von Fridays for Future fordert ja jetzt auch ganz klar und massiv ökologische und soziale Verantwortung von der Politik, von der Wirtschaft und auch von jedem Einzelnen. Ja. Und das Ganze fließt natürlich dann auch in die Regulatorik mit rein. Und deswegen haben wir ein Pariser Klimaabkommen unter anderem abgeschlossen. Deswegen gibt es die UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs. Und die EU hat ja hier auch mit ihrem Green Deal wirklich mal ein Zeichen gesetzt in der Welt, zu sagen, wir wollen und müssen da Anreize schaffen oder auch Pflichten, wenn Anreize nicht helfen, damit alle mitmachen, dass wir die Welt ein bisschen besser machen.
Ja, vielen Dank, liebe Sylvia. Dann würde ich nochmal versuchen, einen Schritt das Ganze tiefer zu legen. Du hast in der Tat gerade schon Pariser Abkommen erwähnt, auch natürlich Klimawandel. Aber ESG ist ja natürlich auch noch ein bisschen mehr. Das ist vor allem ja irgendwie auch, viel spricht man über das I. Jetzt versuche ich mal ein bisschen in Richtung auch Dominik, das Ganze, sag ich mal, wir sind ja auch Juristen, in so einen rechtlichen Kontext zu bringen. Ja. Wie kannst du das eigentlich einordnen, ESG? Was ist das eigentlich? Also das ist ja so ein Nachhaltigkeit ESG, das wird oft, sag ich mal, durch die Gegend geworfen. Viele wissen auch gar nicht, was ist es eigentlich? Das ändert sich ja auch, ja, was eigentlich jetzt Nachhaltigkeit ist und was vielleicht auch nicht, wird ja auch kontrovers diskutiert. Versuch uns doch da mal irgendwie so eine Konturierung zu geben.
Ja, gern. Das stimmt natürlich, was Silvia gesagt hat. Ich habe es jetzt gerade so im Kopf. Sie hat gesagt, es geht um die junge Generation. Da ist es ja fast schon ein bisschen paradox, dass wir etwas fast schon eher zur älteren Generation gehörenden Männer und Frauen hier uns darüber unterhalten. Aber es ist schon genauso, wie ihr beide sagt. Im Endeffekt, Nachhaltigkeit, das gibt es schon länger. Ich habe mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Schon im 18. Jahrhundert gab es Schriften dazu, wo es um Nachhaltigkeit ging. Und da kam es, hätte man sich fast denken können, so aus dem Bereich der Forstwirtschaft. Also sehr ökologisch geprägt. Geht darum, wie kann man Boden irgendwie beständig und nachhaltig nutzen. Das Ganze hat sich natürlich heute dann schon ein bisschen gewandelt. Und jetzt schließt sich so ein bisschen genau der Kreis, weil Nachhaltigkeit dann das erste Mal umfassender betrachtet wurde im Brundtland-Bericht seitens der UN, wo es darum ging, dass man gesagt hat, eigentlich bedeutet Nachhaltigkeit sozusagen die Bedürfnisse der heutigen Generation, denen gerecht zu werden, ohne aber dabei die Möglichkeiten der künftigen Generation zu gefährden, also our common future. Und ich glaube, dieser etwas umfassendere Blick darauf, der trifft es eigentlich ganz gut, dass man sozusagen schaut, wie schafft man es, das jetzt und das später irgendwann einmal in Einklang zu bringen. Das so ganz allgemein. Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges, dass man sich immer Gedanken darüber macht. Es gibt eben nicht nur jetzt, sondern es gibt halt auch eine Zukunft, ob es die uns dann selbst betrifft. Natürlich, wir wollen alle auch irgendwie in ein paar Jahren noch angenehm und so leicht und locker wie möglich leben. Aber eben dann halt auch unsere Nachkommen und zukünftige Generationen. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr in den Bereich der Regulierung, der Finanzmarkt hineinblickt, dann habe ich mir immer so, ich stelle mir immer so ESG, wie der Name ja schon sagt, es sind drei Säulen, aber für mich ist es nicht das E für Ökologie, das S für Sozial und G für Governance, also gute Unternehmensführung, sondern man kann es eigentlich genauso in drei andere Säulen unterteilen. Das eine ist wirklich das, worüber wir alle die ganze Zeit reden, gesellschaftliche Veränderung. Also man macht sich mehr Gedanken, wie man lebt, was man vielleicht sogar isst, was man einkauft, wie man reist, so einfach, was für einen Fußabdruck man dann im Leben hinterlässt. Und Silvia hat ja gerade auch Fridays for Future angesprochen. Natürlich insbesondere die jüngere Generation, die das halt noch viel mehr betreffen wird als vielleicht die jetzt etwas älteren wie mich. Ja. Und die zweite Säule, die sich natürlich daraus im Umfeld so ein bisschen entwickelt, ist der Markt. Ne? Also das muss jetzt nicht nur der Finanzmarkt sein, das kann auch sonst einfach das Umfeld Industrie oder die gesamte Wirtschaft sein, die sich natürlich versucht, dieser gesellschaftlichen Entwicklung ja anzuschließen und eben auf diese Bedürfnisse, die sich ändern, diesen gerecht zu werden, indem man zum Beispiel mehr auf Nachhaltigkeit achtet, indem man das vielleicht auch bei sich selbst als so eine Art Abstelle oder Abgrenzungsmerkmal herausstellt und mit dem man eben punkten möchte, um einfach nicht den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren. Und das ist besonders in der Finanzbranche natürlich der Fall gewesen. Es gibt also viel mehr Möglichkeiten, heute sein Geld, sagen wir mal, nachhaltiger zu investieren. So, und diese beiden Entwicklungen haben dazu geführt, dass eigentlich eine dritte Säule fast ein bisschen den Anschluss verloren hat, nämlich die Regulatorik, nicht? Also es hat gefehlt an wirklich Regelungen dazu oder an einheitlichen und auch klar nachvollziehbaren, Regularien, an denen man sich eben halten muss. Einheitliche Kriterien sind eigentlich so erst dann mit der Zeit entstanden. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass man eben inzwischen erkannt hat, dass man hier was tun muss, um eben nicht Fuß zu verlieren, sondern da einfach sich auch letztendlich Schritt zu halten seitens der Regulatorik. Ja. Deshalb, ja, bitte.
Wenn ich da mal, das sind, glaube ich, ganz entscheidender Punkt, Dominik, was du gerade gesagt hast, weil du hattest schon vorher, hattest du irgendwann gesagt, so ja, das ist ja eigentlich ein Ziel oder Interesse, was uns alle bewegt, ja, weil es sozusagen jetzt unsere Zukunft ist, aber auch die der nachfolgenden Generation, was ja unsere Kinder und Kindeskinder sind. Und wenn wir es alle wollten, ja, dann könnte man sich im Grunde auf den Standpunkt stellen, dann brauchen wir eigentlich gar keine Regulatorik, ja. Das heißt, eventuell gibt es ja doch dann einen Mismatch von was der Einzelne will, aber auch was vielleicht die Finanzindustrie an letztendlich an für richtig oder falsch hält, um das zu erreichen. Oder vielleicht braucht es da, wie du gesagt hast, auch ein bisschen so einen Druck von oben, um diese, ja, es war im Grunde auch am Anfang erst so eine Art freiwillige Regulatorik, da sprechen wir gleich noch drüber, wie das Ganze sozusagen sich entwickelt hat und was noch kommt. Aber das fände ich, glaube ich, schon nochmal wichtig, das aufzugleisen, auch, welche Rolle eigentlich sozusagen diese Regulatorik da spielt. Also was ist eigentlich das Ziel der Regulatorik? Geht es tatsächlich eher darum, das Ganze, wie du auch gerade gesagt hast, ein bisschen zu vereinheitlichen? Oder braucht es das wirklich, weil sonst im Grunde jeder macht, was er will und vielleicht das unterschiedlich betitelt? Aber tatsächlich ja im Grunde keine einheitliche Richtschnur da ist, die vielleicht auch den Investoren, Institutionellen wie Verbrauchern vielleicht auch eine Guidance gibt. Ja, der eine sagt vielleicht, ich will irgendwie mehr grün investieren, der andere sagt, ich will weniger grün investieren. Und wenn ich dann aber nicht irgendwie eine Farbpalette habe, die mir einen sozusagen im Grunde so einen Zielkorridor sagt, okay, wenn du das machst, dann bist du sehr grün. Und wenn du weniger machst, dann bist du irgendwie sehr grün oder was auch immer. Kannst du das vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen für uns einzuordnen, was da eigentlich Sinn und Zweck auch des Eingreifens des Gesetzgebers war?
Ja, selbstverständlich. Man muss das so ein bisschen sich überlegen, was gibt es denn für Ansätze, die man wählen kann. Jetzt sagen wir mal, es gibt das Pariser Klimaabkommen. Fast ein bisschen überraschend haben damals irgendwie alle, also wirklich fast alle Staats- und Regierungschefs, sich auf gewisse Ziele, die durchaus ambitioniert sind, geeinigt. So, dann hat man erstmal, ich habe sogar dieses Bild noch im Kopf, die standen alle auf, haben gejubelt und sich gefreut. Wenn man sich das so anschaut, vielleicht auch ein bisschen, weil sie wussten, bis es mal soweit ist, bin ich eh schon lange weg von der Bildfläche. Aber nichtsdestotrotz, man muss jetzt ja irgendwie auch diese Klimaziele erreichen. Und es gibt eben die Möglichkeit zu sagen, wir sind alle Menschen, jeder soll sich selber irgendwie darum kümmern und wir sind vernünftig genug, dass das klappt. Das hat man jetzt nicht nur in den letzten Jahren gesehen, dass sowas eigentlich eher zum Scheitern verurteilt ist. Genauso ist es aber auch schwierig, wenn man jetzt ganz hart eingreifen will. Also denn zum Beispiel mit CO2-Preise ganz klar, das würde klappen im Endeffekt, aber da wäre man natürlich, hätte man so harte Einschnitte, dass man fast so einen richtig sozialen Zusammenhalt auf Dauer gegebenenfalls verlieren würde. Ich meine, es gibt Stimmen ja auch, die ehrlich sind und sagen, wenn man so extrem eingreift in das, was Menschen tun, wie sie leben, und durch CO2-Preise würden Benzinpreise plötzlich in die Höhe schießen, da hat man auch gesehen, dass die Menschen gehen aus ihren Häusern oder Wohnungen raus, ziehen sich gelbe Westen an und kommen irgendwann sogar mit den Mistgabeln irgendwie vor die Häuser von Politikern. Also ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Und deshalb sehe ich immer so ein bisschen die Regulatorik, also Eingreifen durch Regulatorik, als eine Art Zwischenweg an. Also es geht ja darum, gerade mit diesem Schlagwort Sustainable Finance, was man ja immer wieder hört, letztendlich also darum, dass man versucht, Rendite mit Verantwortung zu verbinden. So, woher kommt das Ganze? Man hat eben gemerkt, das Ganze, ich kann nochmal darauf Bezug nehmen, was ich gesagt habe, Soziokulturmarkt verändert sich, also gibt es aber auch eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen. Das ist ja erstmal gut. Auf der anderen Seite schlecht, es gibt eben kaum einheitliche Kriterien und wenig Transparenz irgendwie auch. Also hat man versucht, das in Einklang zu bringen, eben mehr Transparenz zu schaffen und dadurch mehr oder weniger mittelbar Kapitalflüsse in nachhaltige Instrumente und eben Investments umzuleiten. Nicht? Also es ist so ein bisschen wie Nudging, falls der Begriff was sagt. Also so ein Anstupsen, nicht wirklich verpflichten, aber so hinleiten dadurch. Und da als grundlegendes langfristiges Ziel dann eben die Erreichung von Klimazielen vor Augen hat. Weil man erkennt natürlich, und das ist ja völlig richtig, eine Schlüsselrolle hat das Finanzwesen nun mal. Geld ist etwas, damit kann man viel mehr noch erreichen als mit sonst was. Das regiert, das sagt man ja nicht umsonst, das regiert die Welt. Und dadurch versucht man natürlich eben Finanzierungs- oder Investitionspraktiken mit eben ESG-Aspekten zu, sage ich mal, anzureichern und damit in diese Entscheidungen so ein bisschen einzugreifen.
Ja, also da sprechen wir gleich bestimmt noch mal auch im Detail drüber, wie viel Maß und Regulatorik denn dann das Richtige ist, weil das ist ja gerade die ESG-Regulatorik in der letzten Zeit auch, also so habe ich das wahrgenommen, ziemlich in die Kritik geraten. Nicht vielleicht vom Inhalt, sondern auch von der Umsetzung, wie es umgesetzt worden ist. Vielleicht etwas zu detailreich, auch zu komplex. Da sprechen wir, wie gesagt, gleich nochmal drüber. Ich würde nochmal gern auch noch einen anderen Aspekt auch zu sprechen kommen und dann nochmal zu Silvia zurück. Also ihr seid ja, glaube ich, habt da im Grunde als Unternehmen einen doppelten Hut auf. Ihr seid ja einerseits eben ein Unternehmen, wo man auch selber überlegen muss, wie nachhaltig bin ich selber, wie geht man mit eigen, sozusagen intern nachhaltigen Aspekten um, mit sozialen Aspekten, mit Governance-Aspekten. Das kann ich ja sozusagen, diesen Schuh muss ich mir ja schon anziehen, wenn ich einfach ein Unternehmen überhaupt im Markt bin. Und dann seid ihr sozusagen diese Doppelrolle natürlich auch ein Unternehmen, was selber Produkte aufsetzt, Produkte für den Markt. Und ja, das würde mich mal interessieren, Silvia, wie ihr damit umgeht. Ist das sozusagen, wenn man Grünes verkauft, macht man es auch automatisch selber oder umgekehrt? Wie hat sich das so bei euch entwickelt? Einmal von der sozusagen Innenperspektive und was ist sozusagen auch eure Zielorientierung, wenn ihr Produkte auflegt und Hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Also auch beide Richtungen würde mich interessieren, weil ja auch im Markt, das, wir haben es eben gehört, auch Fridays for Future, das wurde ja auch durchaus vielleicht erst positiv, dann negativ gesehen. Also das Meinungsbild ändert sich da ja auch immer mal wieder. Würde mich mal interessieren, wie ihr als Unternehmen damit umgegangen seid, mit der Thematik.
Irrit und Klein ist ja von seiner ursprünglichen DNA her oder ist immer noch Quartiers- und Projektentwickler. Das heißt, wir haben in dem Produkt Immobilie die Nachhaltigkeit schon lange gelebt und tun das auch natürlich heute noch. Wir sind ja auch so ein bisschen dafür bekannt, dass wir Städte reparieren, also nicht immer zwingend abreißen und neu bauen. Das tun wir auch. Man kann nicht immer mit dem alten Bestand arbeiten. Aber das Thema Stadtreparatur, Revitalisierung ist halt ein ganz, ganz großes Herzensthema von uns, mit dem Bestand zu bauen, weil ja auch das natürlich CO2 einspart. Also da ist auch schon Nachhaltigkeit im Bau selber. Wir sind natürlich weit vorne mit erneuerbaren Energien, verwenden umweltfreundliche Materialien, gucken nach einer guten Gebäudetechnik und versuchen auch regionale Bauunternehmen zu beauftragen und nicht welche aus dem Ausland, weil sie etwas preiswerter sind, anreisen zu lassen. Also das mal, was das Thema die Erstellung der Immobilie anbelangt, das ist ein ganz großer Aspekt. Wir haben auch ein eigenes Tochterunternehmen, was ESG-seitig uns und auch andere Unternehmen berät, wenn es um die Transformation von dem Bestand geht. Und ich glaube, viele Bestandsgebäude, die wir heute noch haben, werden wir noch viele, viele Jahre haben. Also da ist es auch wichtig, am Bestand zu arbeiten und nicht immer nur auf den Neubau zu schielen, den ich natürlich entsprechend ESG-konform gleich erstellen kann. Und das Schöne ist, da kann man ja auch mit ganz kleinen Maßnahmen schon große, große Wirkungen erzielen, indem man mal eine Photovoltaik aufs Dach baut oder indem man mal Energiesparlampen, ist mal das Einfachste, überall installiert oder auf Smart Metering achtet und solche Dinge. Und das Ganze trägt natürlich dann auch, geht dann natürlich in die Fondswelt rein. Wir haben einen offenen Immobilienfonds bereits aufgelegt, wo 7 Objekte drin sind. Der war seinerzeit, weil da die Offenlegungsverordnung noch gar kein Thema war, als Artikel 6 Fonds aufgelegt, also im Nachhinein so klassifiziert. Aber wir haben den jetzt auch auf Artikel 8 abgegradet, weil das einfach auch die Investoren wünschten und wir auch gesagt haben, Mensch, wir haben ESG als, ich sag mal, DNA bei uns im Unternehmen drin, dann wollen wir das doch auch in der Produktwelt fortführen.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, da würde ich gerne mal nachhaken, weil wir hatten das Gefühl, also wir haben ja auch schon viele Produkte mit begleitet oder auch Investoren auf dem Weg in ihre Produkte begleitet. Und jedenfalls meine persönliche Wahrnehmung war, dass so, ja, Anfang der 20er Jahre, 2021, 2022 auch viele Produktanbieter, aber auch die Investoren sehr, sehr stark das sozusagen grüne Labeling in den Vordergrund gestellt haben, sagen, wir wollen wirklich ein grünes Produkt machen und wir wollen auch wirklich in ein grünes Produkt investieren. Und dann gerade natürlich im Bereich der Immobilie, aber auch die anderen Krisen, die uns auf uns sozusagen eingebrochen sind, haben zumindest mal in meiner Wahrnehmung dazu geführt, dass auch Produktanbieter wie Investoren auch froh waren, wenn sie überhaupt ein gescheites Produkt bekommen haben, mit Blick auf, habe ich gescheite Assets, habe ich einen gescheiten Return und damit zumindest gefühlt, das ist sicherlich nur ein Ausschnitt, was wir im Markt gesehen haben, dieses muss unbedingt grün sein, etwas gefühlt in den Hintergrund geraten ist, nach dem Motto, ja, vielleicht reicht auch irgendwie eine allgemeine Nachhaltigkeitsstrategie in dem Produkt oder eben ein normales 8er-Produkt. Es muss nicht unbedingt 8 plus oder 9 sein. Jetzt hast du gesagt, ihr habt gerade beim Produkt nochmal im Grunde hochgestuft. Das heißt, dem entnehme ich, dass es auch andere Tendenzen oder vielleicht wieder andere Tendenzen im Markt gibt, dass es auch schon tatsächlich weiterhin jedenfalls ein hohes Interesse daran gibt, wirklich auch richtig grüne Produkte im Portfolio zu haben, oder?
Also ich würde auch sagen, es ist wieder eine Tendenz. Ich nehme es genau wahr wie du, dass am Anfang die Nachfrage sehr groß gewesen ist nach grünen Produkten. Dann habe ich auch so eine Delle im Markt wahrgenommen. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass die Investoren selber bei sich ja auch entsprechende Prozesse implementieren mussten, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sie dann vom Anbieter bekommen haben, dementsprechend zu verarbeiten. Und ich habe gerade bei Institutionellen dann die Tendenz wahrgenommen, dass sie sich mit Artikel 9 schwer getan haben, was ja anfangs so ganz spannend war nach dem Motto, das ist das höchste der Gefühle. Und haben dann aber doch festgestellt, dass das für sie gar nicht so einfach ist in der Umsetzung. Da war dann auch die Tendenz eher wieder zu sagen, na komm, Artikel 8 reicht auch. Und der eine oder andere Anbieter hat ja auch mit seinem Artikel 9 Fonds dann von der BaFin eine kleine Rüge bekommen nach dem Motto, ihr betreibt hier Greenwashing. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch nochmal so eine Delle gegeben. Also ich glaube, das sind mehrere Aspekte, die da einfach mit reinspielen.
Okay, das heißt, in der Umsetzung, das ist das, was ich ja eben schon mal angerissen habe, ist vielleicht auch die Regulatorik in der Vergangenheit etwas zu komplex gewesen. Das heißt, eigentlich man wollte es, sowohl von Produktanbieterseite als auch vielleicht aus Investorensicht. Man wusste aber im Grunde die ganzen Vorgaben, die man hier erfüllen muss, beispielsweise um Produkt 9 aufzulegen, war das zu komplex oder hat es vielleicht auch zu viel Abstimmung dann mit der Aufsicht bedurft? Also das habe ich zumindest beim S mitbekommen, dass beim S gibt es noch nicht so klare Kriterien und muss bei vielen Produkten, wenn es nicht schon ein gleichartiges Produkt auf dem Markt gibt, das dann individuell mit der BaFin abstimmen, was vielleicht dann auch etwas schwerfällig ist. Ist das sozusagen auch deine Wahrnehmung, dass es teilweise gar nicht am Wollen gelegen hat, sondern tatsächlich ein bisschen auch an der Umständlichkeit der Regulatorik oder vielleicht der Verwaltungspraxis damit?
Ja, definitiv. Also das ist auch meine Wahrnehmung und auch zum Teil der Unterschied zwischen der Gesetzgebung selber und der, wie es die BaFin umgesetzt hat. Also da gab es schon Diskrepanzen, nicht nur im S-Bereich, das haben wir in der Anfangsphase auch im E-Bereich durchaus wahrgenommen, als wir Produkte aufgelegt haben. Dass da also die Kriterien...
Ich will vielleicht gerne ein bisschen, gar nicht mal mit großer Absicht, aber die Regulatorik schon ein bisschen verteidigen, weil es ist ja nicht so, dass jetzt seitens der Regulatorik, ich hatte es ja eingangs erwähnt, eingegriffen wurde und gesagt wurde, ihr müsst ganz viel beachten oder ganz viel machen, sondern man sollte so ein bisschen vielleicht unterscheiden, was ist denn wirklich Sustainable Finance oder was sind nachhaltige Finanzprodukte? Und ich glaube, es ist immer ganz gut, sich klarzumachen, es gibt eigentlich zwei Wege, die man einschlägt. Das eine ist, beachtet man im Rahmen seines Finanzproduktes und bei der eben zum Beispiel Investitionsstrategie Nachhaltigkeitsrisiken. Und ich glaube, so hat das Ganze angefangen, dass man sagt, und vielleicht um das noch ein bisschen auch einzuordnen, Artikel 6, das ist ja aus der Offenlegungsverordnung eine Produktkategorie, die es aber so eigentlich nicht gibt, sondern Artikel 6 ist etwas, was alle Produkte inzwischen beachten müssen, nämlich die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Investmentstrategie. Und ich denke, das ist einfach heute etwas ganz Selbstverständliches. Deshalb sagt man ja auch, es gibt Artikel 6 Produkte, das ist aber eigentlich jeder Fonds zum Beispiel, muss Nachhaltigkeitsrisiken inzwischen berücksichtigen. So dass man da heute gar nicht mehr drüber nachdenkt, ist aber auch schon etwas, was neu eingeführt wurde, eben in dem Fall durch die Offenlegungsverordnung. Und das andere wäre wirklich, wenn man eben einen Beitrag zum Erreichen von Klimazielen leisten möchte. Dann ist man aber natürlich auch sozusagen sich schnell etwaigen Greenwashing-Vorwürfen oder dergleichen ausgesetzt, wenn man das nicht konsequent auch durchzieht. Und ich finde, dafür ist natürlich dann auch aber etwas wie die Aufsicht eben da, um da auch einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, wir müssen nun mal hier den Markt regulieren, damit auch immer Verbraucher, Investoren im Blick haben. Und für die gibt es halt gewisse Kriterien, die eben befolgt werden müssen. Also ich würde da gar nicht so sehr den schwarzen Peter in Richtung Regulatorik schieben, obgleich, und darauf können wir vielleicht auch dann noch zu sprechen kommen, es gewisse Regularien gibt, wo man definitiv doch etwas übers Ziel hinausgeschossen hat. Ja.
Ja, ich glaube, das war auch der Punkt, auf den ich ein bisschen hinaus wollte. Ne? Das ist also auch die Umsetzung. Ne? Also das Ziel ist, da sind wir uns ja alle einig, ehrenwert. Die Frage ist natürlich auch, wie man es umsetzt und mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen Zusatzbelastungen. Aber jetzt, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, Dominik. Wir haben ja gesehen, dass auch, glaube ich, auch auf der europäischen Ebene, was einige der vergangenen Initiativen anbelangt, dass man da vielleicht auch zu komplex war. Jetzt gibt's die sozusagen Omnibus, ja, der Omnibus fährt durch Europa. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, das ist nochmal wichtig, ist einzuordnen. Wie ist denn da jetzt der Stand der Regulatorik? Ist jetzt sozusagen alles auf Null oder geht's weiter wie vorher? Oder sei doch mal so nett und das für unsere Hörer einfach mal einzuordnen, was wir bis jetzt erlebt haben und quasi was jetzt der berühmt-berüchtigte Omnibus uns in der Hinsicht bringt.
Ich versuch's mal. Es ist natürlich schon wirklich sehr, sehr weit gefächert inzwischen das Ganze. So der die Grundlage liegt ja eigentlich im Jahr 2018, wo eben die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen durch so einen, das sogenannte EU Action Plan on Sustainable Finance, wir wollen eben genau diesem Gebären sozusagen gerecht werden, dass wir hier ein bisschen das Ganze eben ja einheitlicher gestalten und auch mehr Transparenz fördern. Und damals hat man sich entschieden, was durchaus auch Sinn ergibt, wir haben ja schon etliche Regularien auf EU-Ebene bezogen auf zum Beispiel Fonds, also die AIFM-Richtlinie, darüber habt ihr ja auch in einem der ersten Podcasts schon gesprochen, das Gleiche dann zum Beispiel auch für OGAFs oder auch für Versicherungswesen, für den Vertrieb, da greifen wir also so ein bisschen ein und stellen eben ein paar Nachhaltigkeitsaspekte in die bestehenden Gesetze schon mit ein. Beispielsweise im Rahmen des Vertriebs muss man seither als Finanzberater etwa Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abfragen. Also im Rahmen eines Beratungsgesprächs ist es verpflichtend, auch immer Teil dieses Gesprächs den Kunden zu fragen, wie wichtig ist dir, dass dein Investment nachhaltig ist? Und wenn ja, was genau hättest du denn da für Vorstellungen? So, darüber hinaus hat man aber auch gänzlich neue, ich sage jetzt mal, Regelungskonstrukte erarbeitet. Und das ist zum einen, was wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörenden kennen, die Taxonomieverordnung, die, wenn man so will, wirklich ein letztendlich das einzige, aber auch einheitliche Regularium ist, welches eben klassifiziert und klar Kriterien dahingehend setzt, wann ist eine wirtschaftliche Aktivität als ökologisch nachhaltig anzusehen. Also wann kann man sie wirklich auch als grün betrachten und dementsprechend auch bewerten? Das ist dann sehr detailliert mit technischen Bewertungskriterien für die unterschiedlichsten Aktivitäten und hat auch unterschiedliche Umweltziele, genau, zum Beispiel die Verringerung des Klimaschutzes oder auch Biodiversität, Meeresvielfalt, also so ganz kleinkariert würde man fast sagen. Daneben, und darüber hat man jetzt eigentlich die meiste Zeit schon ein bisschen gesprochen, gibt es die Offenlegungsverordnung, auch SFDR genannt, für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Da geht es aber eher darum, dass man wirklich offenlegt, das sagt ja der Name schon, also transparent macht, was man in seinem Produkt eben an ökologischen oder sozialen Kriterien berücksichtigt. Da gibt es keine Vorgaben, wie grün das sein muss, was man zu tun hat, sondern es gibt klare Vorgaben, was muss man berichten. Zum Beispiel auf der Homepage, zum Beispiel in vorvertraglichen Informationen, sowas wie dem Verkaufsprospekt oder eben auch im Jahresbericht dann von einem Fonds etwa. Und daneben ist inzwischen sehr prominent auch die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist das, was es eben jetzt zur Nachhaltigkeitsberichterstattung fast von mehr oder weniger der gesamten Wirtschaftsbranche zu tätigen gibt. Also da muss man dezidiert wirklich Angaben machen, was man im Unternehmen für Auswirkungen auf die Umwelt hat, nicht? Und ich glaube, hier kann man vielleicht schon mal anknüpfen und sagen, da ist man vielleicht dann doch etwas übers Ziel hinausgeschossen, ne? Weil klar, wir haben gesagt, man versucht mit Regulatorik Klimaziele zu erreichen. Jetzt soll man eben ganz genau berichten. Und alleine zeigt sich schon, das Ganze sollte die nicht finanzielle Berichterstattung, die es schon gibt in Deutschland auch, sozusagen fortschreiben. Es hätten von, ich habe mir das mal auch wieder hier aufgeschrieben, etwa 11.000 Unternehmen in der EU, wären durch die CSRD ein Anstieg von etwa 320% auf über 50.000 erfolgt. In Deutschland alleine wird es noch absurder. Bislang 500 Unternehmen, die also sozusagen Nachhaltigkeitsberichterstattung hätten machen müssen. Es wäre um fast 3.000% auf 15.000 gestiegen. Und was ist da zu tun? Es gibt ganz, ganz viele kleine Datenpunkte, also über 1.000 sehr spezielle Datenpunkte aus dem Bereich E, aus dem Bereich S, aber auch aus dem Bereich G, zu denen man wirklich umfassend berichten muss. Das heißt, man muss ganz viele Daten auch erheben, die man vielleicht bisher gar nicht kennt, wenn es um CO2-Ausstoß geht, wenn es um den Wasserverbrauch geht. Wenn man jetzt einen Fonds hat, dann muss man das auch für seine ganzen Mieter zum Beispiel, Immobilienbereich, erheben, verarbeiten, sodass es dann wirklich, also, und ich finde, das kann man durchaus nachvollziehen, zu Recht ein bisschen Wehklagen aus der Branche gab. Und auf dieser Grundlage ist dann diese Omnibus-Initiative gestartet, der Omnibus. Ja, also eine deshalb Omnibus, weil es ein umfassendes Gesetzgebungspaket ist, kommt ja aus dem Lateinischen, natürlich das große Latinum, also für alle soll das gelten. Und diese Initiative ist schon so ein bisschen eine Kehrtwende. Aber man muss genau schauen, bezogen auf was. Ursula von der Leyen hat da Ende vergangenen Jahres das erste Mal etwas davon erzählt. Und das hat sich dann schon so angehört, als würde hier wirklich ein Paradigmenwechsel stattfinden. Im Endeffekt ist es eigentlich mehr eine Verschiebung und so ein bisschen eine Fokussierung auf das Wesentliche. Es wird hier der Anwendungsbereich für fast alle Berichtspflichten verschoben im Rahmen der normalen Berichterstattung um 2 Jahre. Es gibt dann auch noch das Europäische Lieferkettengesetz, gerne als CSDDD genannt, also CSDDD wegen Due Diligence Directive, wo es darum geht, eben auch zur Wertschöpfungskette Sorgfaltspflichten aufzustellen. Da wird es bis 2028 etwa auch verschoben. Und ja, ansonsten werden insbesondere die Schwellenwerte für die Unternehmen, die darunter fallen, für die das anwendbar ist, deutlich gesenkt. Es wird jetzt also nochmal um etwa 80% wieder zurückgehen auf einen Maß ungefähr wie auch davor, die dann dazu berichten müssen. Und es gibt deutlich weniger Datenpunkte. Das sind diese bekannten ESRS, also European Sustainability Reporting Standards. Da wird also klargestellt, dass man nur noch wirklich zu den wesentlichen Dingen berichten muss und auch deutlich weniger, also nicht mehr eben 1.000 für jedes Unternehmen. Ich glaube, es ist In gewisser Weise ist es ein Aufschieben, man gewinnt also etwas Zeit, aber es ist auch ein bisschen ein sinnvolleres Reinregulieren, als es vielleicht im ersten Entwurf war. Ja.
Okay, ja, das ist spannend. Silvia, wie habt ihr das wahrgenommen? Seid ihr erleichtert? Habt ihr weniger zu melden? Oder wie siehst du die Entwicklung?
Ja, wir fallen ja jetzt als KMU, also als kleines und mittleres Unternehmen mit unter 1.000 Mitarbeitern oder wir sind unter 100 Mitarbeitern, fallen wir jetzt halt komplett aus der Berichtspflicht der CSRD raus. Jetzt könnte man sich natürlich zurücklehnen und sagen, wunderbar, brauche ich nichts mehr tun. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Ja. Wenngleich ich einräumen muss, dass ich schon ein bisschen erleichtert bin, dass dieser Umfang jetzt ein Stück weit an uns vorbeigegangen ist, was die Berichtspflichten anbelangt. Weil es ist einfach eine Kapazitätsfrage. Es geht ja nicht darum, dass wir nicht berichten möchten. Aber die EFRAG hat ja jetzt auch freundlicherweise gleich diesen freiwilligen Nachhaltigkeitsberichtsstandard für kleine und mittlere Unternehmen nachgeschoben, abgekürzt VSME. Mit dem setzen wir uns im Moment sehr intensiv auseinander, weil ich das sehr gut finde, dass einem da auch gleich eine Guidance an die Hand gegeben wird. Und da geht es halt noch um 140 Datenpunkte und nicht immer über 1.000. Und soweit ich es verstanden habe, ist auch eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse an der Stelle keine Pflicht, die ja auch nochmal sehr umfangreich ist. Ich finde es zwar einerseits sehr positiv, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, da lernt man ja auch vielleicht was noch daraus und kann auch seine weitere ESG-Strategie daran ausrichten, wenn ich mich mal damit auseinandersetze, was betrifft mich eigentlich und wie wirke ich mit meinem Geschäftsmodell auf die Umwelt. Aber es ist natürlich ein erheblich geringerer Verwaltungsaufwand. Und
ja, das ist auch, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist auch genau das, was wir, abgesehen von dir, Silvia, den meisten unserer Mandanten, die ungefähr im ähnlichen Bereich sind. Ne? Es geht ja darum, wie viele Mitarbeitende hat man, was ist der Nettoumsatz, Bilanzsumme, all das sind die Kriterien. Und diese Unternehmen, die eben so ein bisschen an der Schwelle sind und jetzt vielleicht rausfallen, denen raten wir eigentlich auch immer das. Es gibt diesen vereinfachten Standard. Das macht ja gerade Sinn, dass man das jetzt macht und sich daran orientiert. Zumal, und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, es ist ja eine Richtlinie, es ist die CSRD, also eine Directive. Das Ganze muss in nationales Recht umgesetzt werden. Und die absurde Sache ist eigentlich, schon zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Omnibus-Initiative vorgestellt wurde, war die Umsetzungspflicht der eigentlichen Richtlinie abgelaufen. Aber ganz viele Länder, also Mitgliedstaaten, haben das noch gar nicht umgesetzt, so auch Deutschland. Und die ESRS, diese Standards, die sind als Verordnung erlassen. Das heißt, die waren bereits unmittelbar anwendbar, sodass man sich eigentlich auf wirklich wenig einstellen kann. Es gibt also gewisse Unternehmen, die sind jetzt, Stand jetzt absolut im Anwendungsbereich der CSRD, weil auch um dieses Stop the Clock nennt man das ja, also diesen Aufschub der Berichtspflicht um 2 Jahre, sagen wir mal, letztendlich umzusetzen, bedarf es wiederum eines nationalen Gesetzes. Und das gibt es halt bisher auch nicht. Das heißt, es gibt Unternehmen, die sind jetzt momentan in der Berichtspflicht und müssen berichten, können aber jetzt schon davon ausgehen, in ein paar Monaten fallen sie wieder raus und dann vielleicht sogar für immer. Also man blickt kaum mehr durch und deshalb ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich so ein bisschen an diesem freiwilligen Standard zu orientieren. Man macht weiterhin das, was man irgendwie bereits vorbereitet hat, aber fokussiert sich, wie ich es gesagt hatte, auf das Wesentliche. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der doppelte Boden und die sicherste Variante.
Also da bin ich jetzt aus der Praxis heraus ehrlicherweise froh, dass wir erst in der nächsten Welle dran gewesen wären nach der CSRD. Also Dominik, auch wir hatten uns ja über die Umsetzung bei uns im Hause schon miteinander ausgetauscht.
Klar.
Ich finde es jetzt auch wirklich schwierig für die Unternehmen, die schon quasi fertig sind und jetzt wissen, sie fallen wieder raus.
Es ist ein bisschen frustrierend. Genau, es gibt ganz neue Abteilungen, die durch Personal gegründet wurden, die sich nur damit befasst haben, weil es eben dieser unglaubliche Aufwand war. Ja, Mal sehen. Das ist also alles noch ein bisschen schwierig und das ändert sich wie bei so vielen. Gerade gestern jetzt erst gab es neue Vorschläge, wie man auch, als wäre es nicht schon lustig genug, die Offenlegungsverordnung nochmal umfassend reformieren könnte. Wird sich zeigen. Man sollte auf jeden Fall das weiterhin beachten und letztendlich verschwinden wird es wahrscheinlich eher nicht mehr auf absehbare Zeit.
Aber ich nehme auch die Tendenz wahr, dass der Gesetzgeber jetzt bemüht ist, die einzelnen Verordnungen, die ja ein bisschen nebeneinander existiert haben. Es gab ja auch schon früher Kritik daran, dass die Taxonomie und die SFDR nicht aufeinander abgestimmt sind, dass man das jetzt nachziehen möchte. Und das ist ja positiv. Also ich glaube, der Wunsch ist da, was zu tun, aber man will den Unternehmen auch nicht das Leben noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Und das begrüße ich durchaus.
Das heißt auch, Silvia, ihr stellt euch auf eine, sag mal, hoffentlich etwas vereinfachte Berichterstattung oder überhaupt Regulatorik ein. Aber du hast es ja eben erwähnt, es wird nach wie vor nachgefragt. Das heißt, ihr geht auch davon aus, beziehungsweise ihr bleibt euch sowieso aus anderen Gründen schon auch, sag ich mal, eure Eigenmotivation, nachhaltig zu sein und zu bleiben, treu. Genau. Und werdet weiterhin, sag mal, intern auf dem sozusagen freiwilligen Standard, aber auch auf der sogar Produktseite weiterhin versuchen, eben auch die Nachhaltigkeitskriterien möglichst hoch zu erfüllen und einzuordnen, und geht davon aus, dass jetzt irgendwie, im Grunde, das ist ja vielleicht so volatil wie die Immobilienmärkte im Moment auch, ja, nach der Delle kam jetzt die Seitwärtsbewegung, dass man da auch im Grunde wieder vielleicht in so einem guten Level von Nachfrage und Angebot auch bei grünen Produkten landet, oder? Oder wie ist da eure Erwartungshaltung mittelfristig?
Also ich gehe davon aus, dass grüne Produkte weiter nachgefragt werden. Wir wollen sie auch gerne anbieten, weil es einfach auch unserem gesamten Konzept entspricht.
Okay, ja, das ist, glaube ich, das, was wir auch sehen. Wichtig ist, glaube ich, immer noch, dass auch eine Rendite bei rausspringt. Also Finanzprodukt, das hat, glaube ich, die Zeit auch gezeigt. Das muss eben auch, das ist eben der Sinn der Kapitalanlage, auch einen entsprechenden Ertrag bringen. Wer noch grün ist, umso schöner. Und ich glaube aber auch, es ist wichtig und es wird noch wichtiger werden. Das sehen wir alle, zumindest mal von der Klimaseite, dass es auch unumgänglich ist, sich darum zu kümmern. Wir haben ja auch schon, das sieht man auch bei den Versicherungsrisiken, ja, manche Bereiche sind gar nicht mehr versicherbar, weil es so unkalkulierbar geworden ist. Da wäre jetzt noch meine Frage, was erwartet ihr eigentlich für die Zukunft? Also wenn wir jetzt mal in die, das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wie wird es im Bereich Nachhaltigkeit mit der Regulatorik weitergehen? Also wird es irgendwann doch nochmal stärker verpflichtend sein, man darf nur das machen, oder es wird vielleicht auch grüne Produkte noch stärker vom Gesetzgeber incentiviert für bestimmte Investoren? Was erwartet ihr da oder was wünscht ihr euch vielleicht auch?
Ja, ich kann gerne so ein bisschen eine Idee, die man so hat oder die ich so habe und die es auch, glaube ich, gibt, mal hier vorstellen. Und zwar ist es so, dass man eigentlich davon ausgehen muss, es gibt drei mögliche Szenarien für die Zukunft. Das eine wäre das Optimale, deshalb nenne ich so das grüne Szenario, dass man eben jetzt schon richtig etwas tut und eben gerade Regulatorik auch eben, wie ich es eingangs erwähnt hatte, ein bisschen als Anstupsungsinstrument nutzt, um eben jetzt schon dafür zu sorgen, dass die Klimaziele erreicht werden und man eine, ja, mehr oder weniger positive Zukunft hat, in der es dann auch gar nicht mehr dieser Regularien im Sinne von, wir müssen hier groß eingreifen, wir müssen Strafen vielleicht sogar stellen, hohe Preise oder dergleichen, sondern man überlässt es dann auch dem Markt wieder ein bisschen. Das ist aber das, wo man eigentlich fast jetzt, insbesondere wenn man sich offen gesagt ein bisschen anschaut, wie die Tendenz in manchen Staaten weltweit derzeit sind, ja, es bringt halt nichts, wenn einzelne vielleicht geopolitische Zusammenschlüsse oder sowas sich etwas verschreiben, sondern es ist halt eine Welt, das ist global und Nachhaltigkeit ist etwas Globales. Das heißt, es könnte sein, dass man ein bisschen eher das gelbe Szenario auf das zusteuert, dass es nämlich irgendwann, und das merken wir ja leider jetzt schon, es gibt gewisse Jahrhundertereignisse, die jedes Jahr wieder vorkommen, sodass man irgendwann einfach die Notwendigkeit erkennt, es muss jetzt mehr gemacht werden, sonst drohen wir irgendwie, dass uns alles um die Ohren fliegt. Und dann wird es, und davon ist fast eigentlich auszugehen, doch nochmal eine Welle von durchaus auch einschneidenden Maßnahmen geben. Also dann wird es vielleicht doch nicht nur im Sinne der Offenlegungsverordnung Pflichten zur Transparenz geben, sondern um zu sagen, wir haben ein nachhaltiges Finanzprodukt, muss man dann auch ganz klar gewisse Schwellenwerte zum Beispiel erreichen. So und so viel CO2-Ausstoß mindestens ja, verringern, dass man überhaupt von einem nachhaltigen Produkt sprechen kann. Also das ist das, was ich am wahrscheinlichsten erachte. Es könnte aber auch sein, und das ist dann das Horrorszenarium, dass man eben so wie bisher weitermacht und irgendwann ist es dann ja mehr oder weniger fast schon zu spät und man lässt das Ganze so dann hinlaufen. Das ist so das rote Szenario, dass dann irgendwann man sich eingestehen muss, wir haben es eben an den entscheidenden Punkten nicht geschafft. Deshalb, ich würde vermuten, auf kurz- oder langfristige Sicht lässt man etwas mehr Vernunft walten. Man greift sozusagen punktuell in den wesentlichen Aspekten auch ein, aber versucht es in Einklang zu bringen mit eben dem Wunsch natürlich, dass man auch Rendite erzielt, die aber, und das hattest du, Timo, ja auch gerade schon gesagt, kaum mehr möglich ist, wenn man nicht sowieso zumindest Nachhaltigkeitsaspekte wie Risiken beachtet.
Ich denke, dass Europa hier auf einem sehr guten Weg ist, die Klimaziele zu erreichen. Wir wollten ja bis 2030 55% weniger CO2 produzieren und bis 2050 klimaneutral sein. Soweit ich informiert bin, liegen wir einigermaßen in der Range. Wir sind noch ein bisschen hinten dran. Aber ich finde es auch umso wichtiger, jetzt diesen Fahrplan beizubehalten, wenn man gerade mal in Richtung USA schaut, die sich jetzt ja von der Agenda 2030 so quasi verabschiedet haben und die SDGs nicht mehr anerkennen. Das finde ich ein ganz, ganz schwieriges Signal. Und da fände ich es umso wichtiger, dass wir in Europa erstens dagegen und zweitens zusammenhalten. Und ich denke, dass wir innerhalb von Europa hier auch noch sehr, sehr große Unterschiede in dem Fortschritt, sag ich mal, der Erreichung der Klimaziele haben. Dänemark wird da ja immer als sehr positives Beispiel genannt. Wir liegen, glaube ich, in Deutschland ganz gut in der Mitte. Andere Länder, die in meinen Quellen, da wurde mal Polen und Ungarn genannt, die noch nicht so weit sind. Und ich denke, da müssen wir auch noch ein bisschen nachziehen, dass wir innerhalb im Europa im Schnitt da insgesamt einen guten Weg gehen. Und dann hat es hoffentlich auch eine Strahlwirkung auf den Rest der Welt.
Ja, wichtig ist wahrscheinlich auch, wenn ich das noch aus Beratersicht sozusagen hinzufügen kann, dass man in den Austausch geht. Ich glaube, das ist immer was eigentlich allen nur gut tut, ne? Ich meine, jetzt gerade wenn wir uns auf den Immobiliensektor mal fokussieren, ist natürlich so, die Immobilien sind für in der EU etwa, ich glaube, 40% des CO2-Ausstoßes verantwortlich und fast genauso viel Energiebedarf. Also das ist ein großer Hebel, eine große Verantwortung, die man hat. Und die kann man eigentlich nur gemeinsam bewältigen. Und da ist es eben aus meiner Sicht immer sinnvoll, wenn man zum Beispiel auf die Aufsichtsbehörden, aber eben auch auf Gesetzgeber zugeht, wenn man einfach in den Dialog geht, damit man versteht auch, wie sind so die, was ist die Ansicht der anderen Partie vielleicht? Also wo gibt es da Gemeinsamkeiten? Dann kann man wahrscheinlich viel mehr lösen und auch gestalten, als wenn man das so ein bisschen als, ja, das sind unsere Gegner oder wir wollen hier eben möglichst Schlupflöcher finden, um irgendwie aus etwas rauszukommen. Im Endeffekt wird man sich auf lange Sicht wahrscheinlich keinen Gefallen dadurch machen.
Ja, und ich finde auch den Austausch untereinander innerhalb der Immobilienunternehmen sehr, sehr wertvoll. Wenn man zum Beispiel solche Verbände wie den CIA oder das Institute of Corporate Governance, den ICG, wo wir auch jeweils Mitglied sind, das ist schon immer ein sehr inspirierender Austausch, wenn man da einfach auch in den Dialog geht. Wie macht ihr denn das? Wie erlebt ihr das? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und da einfach gemeinsam an einer grünen Zukunft arbeitet. Also das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist glaube ich, ein sehr ehrenwertes Ziel. Und ich danke euch auch sehr für eure Einschätzung. Vielleicht, wenn ich noch mit einer Abschlussfrage, das würde mich interessieren, euch noch einmal pinsen darf. Am Anfang, als das Thema ESG aufgekommen ist, insbesondere natürlich in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche, da geisterte durch die Finanzbranche bei den Unternehmen so ein bisschen der Verdacht, wäre den Anfängen, wenn wir einmal damit anfangen, offen zu legen oder quasi eine gewisse Freiwilligkeit haben, es ist ja im Moment nichts verpflichtend. Ja, also ich muss natürlich bestimmte Reports machen, das ist verpflichtend, aber ich bin im Moment ja als Unternehmen nicht verpflichtet, nur Artikel 8, 9 oder was auch immer Produkte zu lancieren, sondern ich kann das freiwillig machen. Das Gleiche gilt ja auch auf Investorenseite. Ich muss eben eine bestimmte ESG-Strategie haben. Ich muss sagen, wie ich mich mit Risiken auseinandersetze, welche Auswirkungen meine Investments auf die Nachhaltigkeit haben, etc. etc. Aber es gibt bis jetzt keine konkreten Vorgaben, was ich genau tun muss, also in was ich investieren muss oder was ich als Produkt auflegen darf. Und das war ganz am Anfang, als ich sozusagen von dem Thema zum ersten Mal was gehört habe und mich damit mit Kollegen, aber auch mit Marktteilnehmern ausgetauscht habe, war so ein bisschen die Sorge, na, das ist der erste Schritt. Irgendwann wird es kommen, das, wie gesagt, entweder wird es intensiviert, also dass ich sozusagen, wenn ich in bestimmte Produkte investiere, vielleicht Kapitalerleichterungen bekomme oder was auch immer, oder aber, dass ich penalisiert werde. Zweiteres war sozusagen eher so ein bisschen die Sorge. dass bestimmte Produkte vielleicht sogar verboten werden. Seht ihr da eine Chance, dass das in den nächsten Jahren passieren könnte, wenn wir doch zu stark von unseren Zielen abweichen? Oder ist es im Grunde eigentlich noch, was ihr mitbekommen habt aus dem Markt? Ihr sprecht ja auch mit vielen, sehr weit weg.
Also in meiner Wahrnehmung ist das ehrlicherweise sehr weit weg. Es gibt ja auch durchaus Fonds, die nicht grün investieren und die jetzt auch gerade wieder auf Rüstungsindustrie setzen, ja, aufgrund der Kriegsereignisse, die wir nun leider in der Welt haben, weil es eben nach wie vor Investoren gibt, die sich da mehr Rendite versprechen. Ich glaube, das muss der Markt regulieren. Und wenn wir eben eine positive Rendite in den grünen Produkten erzielen und auch sagen, das ist vergleichbar, weil viele denken ja immer noch, es kostet Rendite. Das ist ja bei vielen Investoren, mein BlackRock ist ja, glaube ich, da von vielen Investoren abgestraft worden, die dann eben aus den grünen Investments rausgegangen sind. Und das ist eigentlich auch eine Tendenz, die ich schwierig finde. Ja, es sollte eigentlich genau gegenläufig sein. Und ich würde es auch sehr begrüßen, wenn wir diese Tendenz mit befeuern können.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen, also ich denke, es wird selbst ohne regulatorisch noch tiefer gehende Schnitte, ich glaube wirklich, das ist momentan nicht zu erwarten, dass man da viel weiter noch eingreifen wird, mittelfristig zumindest. Immer alles unter dem Vorbehalt, wenn sich plötzlich Naturereignisse oder extreme Sachen häufen, dann wird es einen Cut geben, das glaube ich. Da kann sich jederzeit nochmal was ändern. Aber ansonsten wird es eher jetzt momentan ein bisschen weiterlaufen. Trotzdem, der Markt regelt das, weil das muss er. Denn im Endeffekt, Rendite ist ja auch immer bezogen mit Risiken. Also es ist eine Wette auf die Zukunft. Und wie die Zukunft aussieht, das wissen wir im Endeffekt alle. Da muss man sich nichts vormachen. Es bedarf immer auch Nachhaltigkeitsrisiken, die mit einbezogen werden müssen. Und das wird sich einfach steigern von Natur aus. Das merkt man vielleicht dann auf den ersten Blick gar nicht, aber es wird immer mehr werden, sodass diese grünen Fokussierungen, und das muss ja nicht mal nur in Bezug auf Umwelt sein, sondern das kann auch soziale Aspekte beinhalten. Da ist es ja genau das Gleiche. Wenn man jetzt auf Immobilien schaut, wir brauchen immer mehr, sagen wir mal, besondere Wohn- oder auch sonstige Einrichtungen für ältere Menschen. Die Gesellschaft hier wird immer älter, aber auch besondere Bildungseinrichtungen. Das ist alles sehr wichtig und das wird sich sozusagen dahingehend immer weiter ändern. Anders geht es gar nicht. Ansonsten wäre es insgesamt gesellschaftlich einfach ein diametral den Ansprüchen entgegenstehendes Verhalten.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Super spannend. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang sprechen. Lösen werden wir das heute aber auch nicht. Ich glaube, total spannend auch, was ihr gesagt habt, auch diese globale Sichtweise. Das wird ja auch oft diskutiert, wie viel kann Deutschland/Europa allein überhaupt machen. Ich glaube, es ist aber, was du auch, Silvia, gesagt hast, total wichtig, dass wir auch in Europa einfach bei uns bleiben und weiter nach vorne blicken und an uns selber glauben und da zumindest mal unsere Gesetze und Gesetzgebungsinitiativen weiterverfolgen. Und ja, wie du gesagt hast, Dominik, der Rest, den wird die Natur schon regeln. Das sehen wir dann, was passiert. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich habe selber viel gelernt heute. Sehr spannende Diskussion. Ich möchte mich natürlich auch bei den Zuhörern bedanken, die heute bei der auch etwas längeren Folge dabei geblieben sind. Und wir freuen uns wie immer auch über Kommentare und Anmerkungen. Wie gesagt, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle.
Danke auch. Wir sprechen das nächste Mal weiter.
Gute Idee. Hat Spaß gemacht.
In einem Jahr wieder, ja.
Ja, genau.
Tschüss. Danke.
Ciao.
Ciao.